Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich weiter predigen kann über den Jakobusbrief heute Morgen. Jetzt Jakobus Kapitel 2, Abvers 1, folgende. Da geht es darum, wie viel Beachtung wir finden oder auch geben. Da heißt es, meine Brüder, habe den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, nicht so, dass ihr die Person ansieht. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann kommt mit goldenen Ringen und in einem prächtigen Kleid, es kommt aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleid, und ihr seht auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher. Und zu dem Armen sprecht ihr, stelle du dich dorthin oder setze dich hier unten an meinen Fußschemel. Seid ihr dann nicht mit euch selbst in Widerspruch geraten und Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die, welche vor der Welt arm sind, dazu erwählt, dass sie im Glauben reich und Erben des Reiches seien, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Üben nicht die Reichen Gewalt über euch aus und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lässt denn nicht sie den schönen Namen, der über euch ausgesprochen worden ist? Gewiss, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar die Ehe nicht brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet so und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird erbarmungslos sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ja, Einstieg war also die Frage der Beachtung. Sie kennen die nette Formulierung, Kleider machen Leute oder hast du was, bist du was. Dann wird man auch beachtet. Die Frage an Sie heute Morgen ist, sind Sie ein beachtenswerter Mensch? Ich erinnere mich, ich stamme aus Oberursel im Taunus, da habe ich als Teenager mal bei einem Metzger eingekauft, bei dem wir schon jahrzehntelang einkauften, aber diesmal kaufte ich für einen Nachbarn ein. Das waren so ganz vornehme Leute, die immer nur die tollsten Sachen kauften. Und ich sagte dem Metzger, also ich habe hier eine Bestellung von der Frau und dem Herrn so und so, und wurde bedient in einer Weise, dass ich völlig sprachlos war. Gerade so, als ob ich da mit dem Jaguar vorgefahren wäre, wurde ich bedient, sonst war das immer ganz anders. Fand ich interessant. Wenn ich als Pfarrer irgendwo hinkomme, werde ich natürlich beachtet in dieser oder jener Weise, weil das der Position entspricht. Aber wie ist das mit Ihnen? Werden Sie beachtet? Ja, so ein Gottesdienst endet immer mit diesem Segenswunsch, der Herr segne dich und er behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Können Sie sich das vorstellen, wenn jemand Sie anschaut und dann anstrahlt, wenn sein Angesicht leuchtet, dann werden Sie mit Sicherheit beachtet und stellen fest, der freut sich über mich. Und dann heißt es, er erhebe sein Angesicht auf dich, das heißt, er behält dich im Auge und weiß genau, wer du bist, wohin du gehst und wie der Weg weiterführt. Ist das nicht ein wunderbares Zeichen der Beachtung, ganz am Ende auch von diesem Gottesdienst? Ja, Frage der Beachtung. Es war eigentlich ein Aufhänger für mich, Christ zu werden. Mit 22 Jahren war ich auf einer Skifreizeit von jungen Christen. Ich war nur ein Teilnehmer und stellte fest, das ist die erste Gruppe, in der ich bin, in der ich nicht um Beachtung kämpfen muss, sondern ganz natürlich beachtet werde. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt und mich dann auch diesem Hintergrund geöffnet, um dann Jesus Christus kennenzulernen. Nicht auf der Freizeit, aber kurz danach. Es gab vor kurzem im Fernsehen mal eine nette Sendung, ich habe sie aus Zufall gesehen, wo eine junge Dame sich auf die Straße stellte, mit verdeckter Kamera gefilmt, die bat verschiedene Leute um Hilfe in bestimmten Situationen. Zuerst trat sie auf, dunkelhaarig, so ein bisschen in legerer Kleidung und musste feststellen, die Leute sagten, machen Sie es doch selber, Sie werden schon noch eine Lösung finden für Ihr Problem. Danach hat sie sich so ein bisschen die Haare blond gefärbt, ein bisschen sexy zurechtgemacht mit Dekolleté und ging wieder auf die Straße und fragte, können Sie mir vielleicht helfen? Und sofort halfen ihr alle Leute, zumindest Männer dann, und waren sogar bereit, sie bis irgendwo zum Flughafen oder sonst wo hinzufahren. Dieselbe Person, nur ein bisschen anders zurechtgemacht, findet Beachtung. Ist ja auch interessant heute bei uns, wie Leute mit ihrer Kleidung Beachtung gewinnen wollen oder mit ihrem Verhalten oder ihrer Frisur oder vielleicht auch der Art, wie ihr Fahrzeug aussieht oder welche Geräusche es von sich gibt. Ist ja immer möglich. Interessant ist, falls Sie in der glücklichen Lage sind, dass Sie zu Hause ein großes Auto besitzen und vielleicht noch so ein kleines für die Hausfrau und Sie dann mit dem großen Auto auf der Autobahn sind, werden Sie respektiert. Wenn Sie mit dem kleinen auf der Autobahn sind, können Sie genauso schnell fahren wie mit dem großen. Aber dann lernen Sie die Lichthupen der Leute kennen. Die sagen, das kleine Ding sollte da mal von der Überholspur runter. Jetzt komme ich. Aber Sie fahren genauso gut Auto wie vorher auch. Interessant also, wann werde ich wertgeschätzt, wann werde ich so ein bisschen abgeschoben? Ich denke, jeder von uns hat Verlangen, wertgeschätzt zu werden und Zuwendung zu erfahren, wobei Jesus da überhaupt keine Unterschiede machte. Er konnte sich mit einem reichen Mann unterhalten und ihm ein bisschen in seiner Lebensphilosophie weiterhelfen. Er konnte eine stadtbekannte Dame empfangen, über die alle die Nase rümpften und sich von ihr sogar die Füße mit Tränen feuchten lassen. Er konnte einem aufgestellten Frommen seine komplizierten Fragen beantworten oder eben auch einen Kranken heilen. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Vielleicht gilt das ja auch heute Morgen für jemand hier unter uns. Und er sagt, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Das heißt, wenn jemand Lebensdurst hat, Durst nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Trost, nach Frieden, der komme zu mir und trinke, das heißt, er wird gestärkt. Er macht da keine Unterschiede. Wobei wir ja schon lustige Leute sind. Als Theologe habe ich zwei Examen gemacht und nach dem zweiten Examen hat man das Recht, ein halbes Jahr Spezialpraktikum zu machen, irgendwo, wo man gerade Lust hat. Gut, mein Wunsch wurde leicht umgebogen und ich landete dann im Westerwald in einer Sozialakademie der Kirche in Deutschland, in Friedewald, einem wunderbaren Bau, und war dann Tutor eines Sozialseminars, wo junge Leute in einem halben Jahr die soziale mittlere Reife nachholen konnten, um dann beruflich weiterzukommen. Es war interessant, die bekamen sehr wichtige, wertvolle soziale Maßstäbe mit auf den Weg. Und dann gab es in diesem Schloss eine Tagung der Synode der Kirche in Deutschland. Und ehe die Synode kam, wurden dann Teppiche ausgerollt und Blumen gekauft und dort hingestellt. Die Seminaristen so ein bisschen in den Nebenraum abgedrängt. Und die waren natürlich entsetzt. Die sagten, ihr habt uns beigebracht, wir sollen alle gleich behandeln und sozial sein. Und jetzt macht ihr ja ganz genau das Gegenteil. Ja, denen wird ja, wir würden sagen, Zucker vorne und hinten irgendwo hineingeblasen. Und die Akademie entschuldigte sich dann und sagte, natürlich wissen wir, dass wir hier eine Ausnahme machen, aber das kommt doch euch zugute, denn diese Synode, die muss beschließen über den Zuschuss für diese Akademie. Und wenn der hoch ausfällt, ist das ja auch gut für sie. Also interessant, der Zweck heiligt die Mittel und da kann man dann auch Unterschiede machen. Fragezeichen. Aber ich denke, manchmal denken wir ähnlich. Bei Gott ist das anders. Jemand sagte, und das fand ich sehr nett, als vorhin Herr Flörke hier vorne stand, vor diesem Kreuz, sagte jemand, der Boden vor dem Kreuz ist eben. Der Boden vor dem Kreuz ist eben. Das heißt, wenn dort die Leute nebeneinander stehen, sind die alle gleich. Warum? Sie sind alle in derselben Weise angewiesen auf Jesus und seine Erlösung, weil sie alle Sünder sind. Wir haben ja Schüler unter uns, ich hoffe, dass die Noten so brauchbar ausgefallen waren. Jetzt geht es ja wieder in ein neues Schuljahr. Früher, zu meiner Zeit, war die schlechteste Note mangelhaft eine 5, heute gibt es ja noch eine 6, ein ungenügend. In Römer 3, Vers 23 bekommt jeder von Ihnen und ich diese Note mangelhaft von Gott zugesprochen. Da heißt es, wir sind allzumal Sünder und mangeln der Ehre, die wir bei Gott haben sollten. Die Ehre Gottes ist der Sinn des Lebens und in diesem Fach Sinn des Lebens bekommen wir also die Note mangelhaft. Insofern sind wir da alle gleich. Aber Jesus übernimmt mein Zeugnis und überreicht mir seine Versetzungsurkunde, sodass ich doch weiterkomme, weil er mich erlöst hat. Und das ist das, warum ich gerne glaube und weiß, ich bin bei ihm angenommen. Ja, er bittet darum, dass wir diese Annahme durch Gott weitergeben und von daher barmherzig sind. Barmherzig heißt so viel wie warmherzig. Das heißt, jemand, der diese Gabe der Barmherzigkeit hat, und manche Leute haben die ganz speziell, der hat ein offenes Herz für Leute, die auch ganz sozial am Rande stehen. Ich wiederhole hier gerne diese nette Formulierung von der Mutter Teresa, habe ich schon zweimal hier gebracht, und wiederhole sie noch einmal, wo ein amerikanischer Journalist sie begleitete, diese Dame, die da sich um die Leprakranken kümmerte und Tuberkulosekranken in Indien, und dann sah, wie sie da so einen Leprakranken vom Boden aufhob und ihn in den Arm nahm. Und es ist dem Journalist so entfuhr, das würde ich für $1,000 nicht tun. Und sie sagte, ich auch nicht. Das heißt, sie tat es ja nicht, weil sie irgendetwas damit bekam, sondern weil sie barmherzig war. Barmherzig hat nichts mit Gutmütigkeit zu tun. Manche Leute verwechseln das und meinen, ein Christ müsste immer gutmütig sein. Gutmütig sein heißt oft, dass man nachgibt, weil man keine Kraft hat, Nein zu sagen. Ja, so werden dann Großeltern ausgenommen von ihren Enkelkindern und freuen sich, dass sie überhaupt kommen, aber sie kommen vielleicht nur, weil sie regelmäßig Geld bekommen, wenn sie da sind. Ich habe nichts dagegen, möchte ja keine Großeltern in dem Sinn an den Pranger stellen, aber mancher sagt, ich habe ein gutes Herz, dabei hat er nur schwache Nerven. Das heißt, er scheut den Konflikt und geht von daher, gibt er nach und denkt, das sei jetzt auch noch gut oder barmherzig. Barmherzig bedeutet, offen zu sein, auch für den, der am sozialen Rand steht. Sie kennen Bethel, diese Behinderteneinrichtung, da gab es diesen Gründer, Friedrich von Bodelschwingen, der von den Brüdern der Landstraße sprach, die er liebte, und natürlich von den Behinderten. Und er sagte mal, ich unterscheide nicht zwischen Gesunden und Kranken, sondern nur zwischen Geretteten und Verlorenen. Nicht zwischen Gesunden und Kranken, nur zwischen Geretteten und Verlorenen. Das heißt, gerettet die, die Jesus kennen und von daher den Reichtum Gottes erfahren haben. Ich habe mal einen behinderten jungen Mann beerdigt, der konnte eigentlich nur zwei Worte sagen, soweit ich weiß. Das eine war Jesus und das andere Halleluja. Klingt jetzt ein bisschen komisch, sonst weit denke ich nichts. Eigentlich hatte er nichts vom Leben gehabt, aber ich denke, er hatte das Leben. Und das ist sicher wichtig. Hier heißt es, hat nicht Gott die, welche vor der Welt arm sind, dazu erwählt, dass sie im Glauben reich und Erben des Reiches seien, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, eine interessante Frage heute Morgen, sind Sie reich oder sind Sie arm? Wann bin ich reich? Unsere Tochter arbeitet gerade in Tadschikistan, kriegt da so ein erhöhtes Taschengeld, sage ich mal. Aber in den Augen der Leute dort ist sie natürlich reich. Sie hat Dollars, sie kommt aus dem Westen, sie hat eine Uhr, sie hat ein Foto. Ja, sind sie reich, wenn sie mit Taschengeld arbeiten? Würden Sie sagen, das ist ja noch weniger als Sozialhilfe vielleicht oder höchstens so viel? Ja, interessante Frage, Reichtum. Und wie ist das jetzt mit dieser Flutkatastrophe, wo plötzlich viele ihren Existenzaufbau fortschwimmen sehen? Sind sie dann noch reich oder sind sie nur noch zerbrochen? Ich denke an den Vater eines jungen Mannes. Ich kenne nur den jungen Mann, den Vater kenne ich nicht. Dieser junge Mann war Anhalter auf der Autobahn mit 17 Jahren, fuhr von Süddeutschland, von der österreichischen Grenze bis nach Hamburg. Und er hatte das Glück oder Pech, aber ich sage mal Glück, in das Auto von Christen einzusteigen. Eines davon war der Major Thomas und das andere Rosi Berger, zwei Leute, die in der Klostermühle und übergemeindlich viel Gutes tun für Jesus. Und die haben sich stundenlang über Gott unterhalten. Er hat es nicht ganz verstanden, hat aber festgestellt, die Leute sind sehr, sehr nett und hat dann in der Nacht sein Leben Jesus anvertraut und ist dann weitergedrämmt nach Hamburg, wo er hin wollte. Dann kam seine ältere Schwester zum Glauben durch ihn, dann die Mutter und der Vater, der blockte. Wie Männer das ja öfters tun, dass sie lange warten, bis sie dann auch so weit sind. Und dann kam die Sturmflut in Hamburg, daher erzähle ich das Beispiel. Und das Wasser stieg auch bei ihrem Haus und stand 5 Zentimeter unter dem Wohnzimmerfenster, aber die Wohnung war noch trocken. Und dann betete der Vater, Herr Jesus, komm in mein Leben und hilf du, dass diese 5 Zentimeter das Wasser nicht mehr steigt. Das Wasser stieg nicht mehr. Im Gegenteil, es fing dann langsam an zu sinken. Beide Gebete wurden erhört und als das Wasser wieder weg war, hat er trotzdem mit Jesus gelebt. Er wusste, sonst wäre mein ganzer Existenzaufbau zunichte gewesen nach dem Krieg. Aber die Frage ist, was bedeutet denn Existenzaufbau? Sind das nur die Möbel und irgendwo ein Konto, das wir haben? Oder ist auch Jesus die Grundlage einer aufgebauten Existenz? Ich denke, er hat in dieser Not diese zweite Grundlage kennengelernt. Und ich vermute, dass auch in der jetzigen Not mancher nach dem fragt, was vergeht und nach dem, was bleibt. Und mancher einen Reichtum entdeckt, der ihm vielleicht ohne diese Not verschlossen war. Ja, es gibt viele Aussagen in der Bibel über Reiche und Arme. Die Frage, wann bin ich reich? Wie wirkt sich das aus? Ein Schüler sagte mal, ich bin dann reich, wenn ich nicht mehr überlegen muss bei dem, was ich ausgebe, ob ich mir das leisten kann. Fand ich interessante Definition. Ja, wir können Reichtum natürlich auch einsetzen zum Wohl anderer und deshalb finde ich auch gut, dass jetzt so viele Leute spenden, indem sie etwas abgeben und dadurch auch den Segen Gottes erfahren. Wir unterstützen Missionare, da sind zum Beispiel Schürers in Haiti, einem armen Land, und die sagen, wenn dort am Wochenende Christen Hausbesuche machen und mit Leuten über Jesus Christus sprechen, dann kommen so an einem Wochenende so 5 bis 10 Leute zu einem persönlichen Glauben an Jesus. Nur dadurch, dass sie besucht werden, Gespräche geführt werden. Wenn sie das in Obertshausen mal machen würden, an einem Wochenende Leute besuchen, mit ihnen ins Gespräch kommen über den Glauben, ist schön, es gäbe wahrscheinlich manche interessanten Gespräche und würde wahrscheinlich kein einziger zum Glauben kommen. Um 5 bis 10 Leute für Jesus zu gewinnen, brauchen sie vielleicht 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 5 Jahre. Oder noch länger. Die einen sind ganz arm, sie haben nichts, aber sie entdecken einen Reichtum Gottes. Andere sind ziemlich reich, aber sie verschließen sich dem Reichtum, der auf Dauer bleiben würde. Ja, hier steht jetzt noch, wir sollten also die Leute nicht unterschiedlich behandeln, dass wir Reiche bevorzugen und Arme irgendwie ein bisschen abblitzen lassen, sondern wir sollten nach dem Gesetz der Freiheit leben. Und das ist ja eigentlich diese Übereinstimmung mit Gottes Liebesplan für ihr und mein Leben. Dann heißt es, wer im Gesetz alles hält und eines falsch macht, ist in allem schuldig. Klar, wenn Sie zu Hause, weiß ich nicht, wie viele Meter Elektroleitung Sie da haben, angenommen, die wären alle irgendwie verdrahtet, sind sie ja auch, aber Sie haben ja natürlich 10 Sicherungen. Angenommen, die hingen alle an einer Sicherung, an einer Stelle wäre nur eine Unterbrechung, irgendetwas schief, wäre alles futsch. Alles ausgeschaltet. Sie brauchen nicht an 10 Stellen Unterbrechung, nur an einer Stelle, dann wäre schon ein Kurzschluss da. Wer Gottes ganzes Gesetz hält und sich nur in einem verfehlt, erlebt einen totalen Zusammenbruch. Das heißt, er ist in allem schuldig, sagt die Bibel. Und erwähnt dann 2 interessante Beispiele. Du sollst nicht Ehe brechen, wenn das jemand hält, aber tötet, dann ist er trotzdem schuldig. Dachte ich, das ist ja ein bisschen arg krasses Beispiel. Wer von uns tötet denn schon irgendjemand? Bis mir dann einfiel, naja, vielleicht ist es doch nicht so weit hergeholt. Es gibt ja im Grundgesetz einen Artikel, die Würde des Menschen ist nicht antastbar oder unantastbar. Inzwischen kann man das Un leider oft streichen. Die Würde des Menschen ist antastbar. Bei Hitler gab es eine Selektion, da wurde entschieden, wer leben darf und wer nicht leben darf, nach verschiedenen Kriterien. Bei uns gibt es diese Selektion auch, nur eben schon vor der Geburt wird dann entschieden, oh ja, der darf nicht leben, weil er vielleicht behindert wird. Vielleicht hat man es ja auch getäuscht in der Diagnose. Oder der darf nicht leben, weil er zur unpassenden Zeit geboren wird und es nicht in das Lebenskonzept hineinpasst. Und ich denke, an der Stelle wird ja auch Todeswillen ausgeübt. Oder ein Beispiel, wo ein ganz normaler Familienvater eine Geschäftsreise macht und weit weg ist von seiner Frau und Familie und dann doch irgendwo eine nette, hübsche junge Dame entdeckt, die auch bereit ist, die Nacht mit ihm zu verbringen. Und als er am nächsten Morgen dann wieder aufsteht, ist die Dame schon weg und er sieht mit Lippenstift auf den Toilettenspiegel im Bad geschrieben, Willkommen im AIDS-Club. Und ihm fällt das Herz in die Hose. Wenn er jetzt mit seiner Frau zu Hause schläft, ist ja nicht gesagt, dass er infiziert ist, aber ist das nicht auch die Bereitschaft zu töten? Oder wenn jemand weiß, ich bin hier vielleicht infiziert und mit einem anderen zusammenkommt, ist das nicht auch schon ein Stück Tötung im Vorfeld? Ja, also die Frage, das war jetzt nur ein ziemlich krasser Punkt. Die Bibel sagt, wer alles hält, sich in einem verfehlt, ist in allem schuldig. Ich denke, jeder von uns wird sich in einem irgendwann immer verfehlen, aber wir kennen jemanden, der die Schuld trägt. Vor Gott sind alle gleich, der Boden vor dem Kreuz ist eben. Interessant ist, dass der Feind Gottes oft göttliche Parolen benutzt und sie ganz in den Vordergrund stellt, weil er weiß, die sind richtig. Und die Menschen spüren, dass die sind richtig. Denken Sie bei Gleichheit natürlich an die Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und wer nicht gleich genug war, der wurde einen Kopf kürzer gemacht mit der Guillotine. Oder denken Sie an George Orwells Die Farm der Tiere, wo dann Tiere einen Aufstand machen gegen ihre Beherrscher und die Schweine schließlich dann die neuen Machthaber werden. Und ein Grundsatz war, alle Tiere sind gleich, und dann stand dann hinter, einige sind gleicher. Das waren dann diese Schweine, die neuen Machthaber. Im Kommunismus sind alle Menschen gleich. Das klingt doch gut. Und trotzdem haben sie 100 Millionen Menschen umgebracht, die nicht gleich genug waren. Das heißt, der Feind Gottes benutzt biblische Parolen, um sie mit seinen satanischen Methoden auf- und auszufüllen. Ganz interessant, Gott ist barmherzig, der Feind Gottes ist unbarmherzig. Ja, der Einstieg war die Frage, ob Sie ein beachtenswerter Mensch sind. Jemand, der um Beachtung kämpft oder der einfach weiß, ich werde beachtet, weil ich wertvoll bin, zumindest für Gott. Wenn Sie das entdeckt haben und spüren, ich brauche auch jemanden, der mich erlöst hat, weil ich auch vor diesem Kreuz stehe und da sind alle gleich, ich brauche einen Erlöser, dann wäre es schön, wenn Sie diese entdeckte Beachtung weitergeben und auch andere beachten, sei es hier im Gottesdienst oder zu Hause. Meine Frau und ich waren in der Schweiz in Urlaub und sprachen da mit unseren Vermietern. Die Tochter arbeitet in einer ganz großen Gemeinde in Zürich mit über 1000 Leuten, die da sonntags zum Gottesdienst kommen, und sagte, unsere Parole ist, wir betrachten jede Person, die kommt, als VIP, V-I-P, Very Important Person, also eine besondere Person, die eigentlich ja nur mit Bodyguard normalerweise auftritt, aber wir betrachten jede Person als ganz interessant und deshalb bemühen wir uns um jeden. Und das hat ganz positive Auswirkungen. Ja, wäre schön, wenn Sie einfach mitnehmen, ich bin beachtet von Gott und ich möchte offen sein für seine Beachtung, auch für andere Menschen um mich herum. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für deine Zuwendung zu jedem von uns. Du weißt, wie gut und wie wohltuend das ist. Segne uns, dass wir auch offen sind füreinander, auch für eine wohltuende Beachtung des anderen. Amen.